Der SFD Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Belakowitsch.
Hallo und herzlich willkommen zum SFD Schule für Dichtung Podcast. In der heutigen Sendung sind der neue künstlerische Leiter der SFD, Nikolaus Mahler, und der ehemalige Leiter der Schule für Dichtung, Fritz Ostermeier, zu Gast. Fritz Ostermeier, geboren 1956, ist Autor, Musiker, Performer, Radiomacher und Kurator. Als freier Radiomacher war er für die ORF-Sendungen Musicbox, Diagonal und Kunstradio tätig. Nach Gründung des Radiosenders FM4 begann er dort als Sendungsgestalter zu arbeiten und ist als Entwickler und Moderator in den Sendungen Im Sumpf und Die Graue Lagune zu hören. Als Autor beschäftigt er sich mit Pataphysik, Musiktheorie und Satire. Als Musiker gibt es zahlreiche Zusammenarbeiten und Auftritte, unter anderem mit der Scheitel, der Band Neigungsgruppe Sex, Gewalt und gute Laune, mit John Giorno, Otomo Yoshihide, Sachiko M. oder aktuell auch mit Vienna Rest in Peace. Als Medienkünstler arbeitete Fritz Ostermeier unter anderem mit Bill Fontana, Jörg Schlick, Monochrom oder Grissemann und Stermann zusammen. Weiters ist er als Regisseur zum Beispiel im Schauspielhaus Graz und als Choreograf im Tanzquartier Wien oder dem Donaufestival Krems tätig. Als Kurator entwickelte er Programme für den Steirischen Herbst, das Festival der Regionen oder auch das Transmitter-Festival. Fritz Ostermeier war Gastlektor an der FH Joanneum in Graz und am Institut für Musikwissenschaft an der Universität Wien. Von 2012 bis 2024 war Fritz Ostermeier künstlerischer Leiter der Schule für Dichtung. Nikolaus Mahler, geboren 1969, lebt und arbeitet als Zeichner und Autor in Wien. Seine Comics und Cartoons erscheinen in Zeitungen und Magazinen wie der NZZ, der FAZ, der Zeit, Le Monde und in der Titanic. Für sein umfangreiches Werk wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet. Er erhielt unter anderem 2010 den Max-und-Moritz-Preis als bester deutschsprachiger Comic-Künstler, 2015 den Preis der Literaturhäuser und 2019 den Sondermann-Preis. 2024 übernahm Nikolaus Mahler die künstlerische Leitung der Schule für Dichtung in Wien. Aktuelle Bücher: Kafka für Boshafte, Inseltaschenbuch Surkamp und Komplett Kafka, eine Comicbiografie, Surkamp, beide 2023. Akira Kurosawa und der meditierende Frosch, Reprodukt, 2023. Thomas Bernhard Salzburg, Residenz, 2022. Und Thomas Bernhard, die unkorrekte Biografie, Surkamp, 2021. Ja, lieber Nikolaus, lieber Fritz, herzlich willkommen. In unserem heutigen Podcast soll es ja natürlich hauptsächlich um die Schule für Dichtung gehen und natürlich auch um euch, um eure künstlerischen Positionen und grundsätzliche Positionen in der Literatur.
Dem Leben gegenüber.
Genau, allem gegenüber. Ich glaube, der fließende Übergang der künstlerischen Leitung ist mehr oder weniger abgeschlossen. Zu Beginn habe ich mir eine Frage an euch beide überlegt, die recht ähnlich ist, aber dann doch mit umgekehrten Vorzeichen sozusagen. Ich beginne mit dir. Mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken, mit welchen Erinnerungen verlässt du die SFD?
Mit schönen Erinnerungen und mit einem Wandel in meinem künstlerischen Verständnis. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich mit großem Ressentiment, ist vielleicht das Wort, angefangen habe, oder das Ressentiment gründete mittlerweile, das weiß ich, auf großen Vorurteilen, aber nicht nur. Und das ist alles wie weggeblasen und ich habe das Ganze tatsächlich dann wie ein Kind gedacht. Also man musste die Schule für Dichtung hegen und pflegen, sich um sie kümmern, nicht die, sondern alle, die da mitarbeiten, aber ich habe das Ganze dann sehr lieb gewonnen. Das klingt jetzt so kitschig, aber und das ist der einzige Grund, warum ich da vielleicht ein bisschen mit Wehmut auch scheide, aber prinzipiell, ich bin 68, das reicht dann schon. Ne? Mhm. Außerdem muss ich ja noch einen großen Roman schreiben, ich muss noch die Symphonie machen und vielleicht doch noch einmal Tanztheater.
Doch noch Tanztheater. ja, und bei dir natürlich jetzt, mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen kommst du in die SFD?
Naja, gespannt und amüsiert, würde ich sagen. Also amüsiert überhaupt, dass ich in diese Rolle falle, weil das ist ja keine Rolle, die naheliegend ist oder wo das ein Plan gewesen wäre oder so. Und vor allem, weil ich ja schon, jetzt bin ich seit 30 Jahren Zeichner Und ich würde sagen, 20 Jahre davon war ja Literatur und, ich meine, Literaturbetrieb ist jetzt zu viel gesagt schon, aber überhaupt, ich war ja gar kein Teil vom literarischen Wirken. Also überhaupt nicht. Das war ja, wie ich angefangen habe, war es ja immer eher die Frage, passt es irgendwie in die Kunst, dass in die Literatur überhaupt nicht passt, war klar. Also da ist man ja gar nicht, also eigentlich verspottet ist zu viel gesagt, aber schon schief angeschaut worden. Und dass das jetzt überhaupt eine Schule für Dichtung überhaupt auf die Idee kommt, einen Comiczeichner da zu nehmen, das amüsiert mich natürlich schon, aber auf positive Weise. Ne?
Mhm. Wie hast du die Schule für Dichtung kennengelernt oder ab wann ist sie dir aufgefallen, ist in deinem Bewusstsein gewesen?
Naja, wann war das mit Nick Cave? Mitte 90er oder so?
Also doch recht früh eigentlich.
Ja, da war ich ein großer Nick Cave-Fan und das ist man natürlich, und H.C. Hartmann-Fan auch. Und das war natürlich schon seitdem positiv besetzt. Außerdem finde ich ja das Logo super. Also diese Vignette da, die hat mich immer sehr angesprochen, deswegen habe ich es eigentlich immer positiv besetzt gehabt. Habe es schon gekannt, aber jetzt nicht offensiv einen Kontakt gesucht oder so. Aber es war auf jeden Fall für mich keine verquaste, spröde Einrichtung. Also ich habe das jetzt nicht als eine gezwungen, verkünstelte Institution gesehen und deswegen war das immer positiv.
Aber so ein nahe Verhältnis zur Literatur gab es schon immer oder schon recht früh auch, oder bei dir?
Naja, ich habe gelesen, also ich habe sehr viel gelesen, aber ich bin zum Beispiel die einzige Lesung, wo ich war als Jugendlicher, also bis 28 war ich eigentlich auf einer einzigen Lesung, H.C. Hartmann im Metropol, war die einzige Lesung. Glaube ich. Vielleicht vergesse ich welche, aber ich bin jetzt kein Lesungsgeher.
Ich auch nicht unbedingt eigentlich. Wie ist es bei dir?
Ich bin auch nicht der typische Lesungsgeher und ich war lange, wahrscheinlich meinen Interessen geschuldet, fast immer nur bei Lesungen, wo die Lesenden ziemlich angeheitert on stage waren. Und das hat mich immer so verwundert, ich kann jetzt die zwei Namen nennen, sie sind von dannen geschieden, in der Cellemühle, sah ich H.C. Hartmann und Wolfi Bauer. Und die gaben sich am Nachmittag im Cellemühle-Garten schon so die Kante, ja, dass man dachte, die können nur mehr, die schaffen es nicht mehr auf die Bühne. Ja. Sie sind irgendwie auf die Bühne rauf und oben waren sie aber sowas von tough und straight, dass man dachte, der Körper hat eigene Göttergifte, die dich clean machen für die Zeit, wo es notwendig sein muss. Weil als es vorbei war, waren sie plötzlich betrunkener als vorher. Die haben gedacht, das gibt es nicht. Ne? Da hat man es fast runterholen müssen. Und solche Lesungen habe ich dann doch immer auch genossen, weil das war halt eine Performance. Ne? Das war eine Lesung mit großem Performanceanteil. Eine meiner ersten Lesungen war tatsächlich Thomas Bernhard im Gesellschaft für Literatur. Okay. Und all diese komischen Sachen, was man über Kafka sagt, der hat beim Prozess sehr lachen müssen, dass er kudert wie ein Bursche. Bernhard hat sehr gekudert bei damals Verstörung, Amras und auch, glaube ich, also er hat sogar aus dem, was war das, Efrost gelesen. Und da habe ich gedacht, wenn der recht kudert, dann darf ich auch lachen.
Ja, nein, also ich habe gerade gesagt, ich bin auch kein Lesungsgeher, stimmt nicht ganz natürlich. Also ich kann mich jetzt erinnern, natürlich in der Alten Schmiede sehr vieles, aber eben auch Wolfgang Bauer und das war natürlich immer sensationell lustig zu hören, weil er ja wirklich, also oft hat er ja ganze Theaterstücke alleine gelesen, ja,
meisterlich,
sehr betrunken und also wunderbare Inszenierungen zu meinen. Thomas Bernhard habe ich nie erlebt, leider. Der ist ja 1989,
glaube ich. Ja, das muss schon sehr lang her sein.
Das ist circa. Das ist 76, um 75.
75, ja.
Ich kenne, glaube ich, eine oder zwei so Aufnahmen, Filmaufnahmen, wo man lesen hat, kurz, so 5 Minuten oder so. Aber die gibt es wahrscheinlich eher auf YouTube.
Ja, die gibt es. Er hat auch das Publikum ziemlich verarscht, kann ich mich erinnern. Also, er hat uns nicht ernst genommen. Warum kommen sie denn überhaupt daher? Was ist eine Lesung? Quasi über die Lesung selbst geschimpft. dann hat er gelesen und sind immer die Leute angeschaut und so, ganz verstehe das nicht. Mhm. Also sein Humor war leicht kränkend.
Mhm. Ja. Da waren vielleicht zu wenig Leute.
Das gibt's na, ja. Knallvoll.
Knallvoll.
Ja. Na, der hat das Bürgertum angezogen wie nur was. Mhm. Da waren ein paar Theaterwissenschaftsstudenten und Germanistikstudenten, der Rest waren alles Damen mit Perlenketten und die Männer waren Anhang, glaube ich.
Mhm. Interessant. Ja. ja, wenn wir wieder zur Schule für Dichtung zurückkommen, für dich vielleicht oder an dich vielleicht eine Frage, was ist so speziell in Erinnerung geblieben in den letzten 12 Jahren? Was waren so wirklich, 12 Jahre sind es, glaube ich, so. Was waren so wirklich die Highlights?
Die Highlights sind tatsächlich unsere öffentlichen größeren Veranstaltungen gewesen. Mhm. Und da erinnere ich mich an die Festivals mit großer Freude. Sogar an das allererste, das war das Butterphysik Festival, das erste. Es gab dann, okay, das letzte war auch wieder Butterphysik, um den Kreis zu schließen. Und das war am Theater am Petersplatz. Und ich wollte die Idee, wie soll ich sagen, spreaden, dass das Ganze ein Jahrmarkt der Butterphysik ist. Da passiert was, da ist die Bar, da hängt der Deck seine Bilder auf und da liest die oder der. Und vielleicht gibt es noch eine ganz kleine Blaskapelle von Mäusen, die in der Ecke spielt. So. Mhm. Und das ist dann leider bei einem großartigen Autor ziemlich in die Hose gegangen. Der hat sich sehr, sehr angepisst gefühlt, dass die Leute, während er las, herumgegangen sind wie auf einem Rummelplatz. Mhm. Und da habe ich dann leider ein bisschen Probleme gehabt, aber mittlerweile ist das alles wieder vergessen.
Eben, weil du hast es gerade erwähnt, du kommst ja eigentlich aus dem Comic-Bereich und bist so zur Literatur gekommen. Bei dir, Fritz, ist es ja eigentlich auch so, dass du eher aus der Welt der Musik, so Popmusik, aber auch der Elektronik sehr stark in die Schule für Dichtung gekommen bist.
Stimmt, ja.
Und wahrscheinlich hast du damals so den Literaturbetrieb am ehesten kennengelernt oder eine neue Form. Was ist dir da aufgefallen jetzt im Positiven und auch im Negativen? Also, oder was hat sich geändert jetzt sozusagen zu der Community davor?
Es war ein ehrfurchtsvolles Häufchen damals, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe, war das Fandom größer.
Größer?
Ich glaube ja. Also gewisse Autorinnen und Autoren, wenn man bei der Frau Mayröcker weiß man es ja, die hat schon quasi ein Kloster um sich geschart von Jüngerinnen, Novizinnen. Und, mhm. Aber auch Peter Rose hat Fans und Faninnen, die treu ergeben sind und dann immer wieder kommen. Also, das finde ich aber Schönes um Himmels Willen. Das ist jetzt nichts abwertend Gedachtes. Ja. Und es war aber natürlich auch so die Verehrung. Die Verehrung. Mhm. Julian Schutting wurde verehrt. Mhm. Das ist mir am Anfang aufgefallen als dieses Gefälle zwischen Lehrenden und Lernenden, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Mhm. Und das ist dann allein schon dadurch eingebrochen, weil wenn es König Boris von Fettes Brot holst, dann kann man zwar dann noch immer Fan von König Boris sein, aber der gibt da null Grund, nicht Augenhöhe mit ihm zu kommunizieren. Ne? Mhm. Das ist kein von oben herab, der war extrem sympathisch und kommunikativ mit seinen Students.
Ja. Manchmal passiert es ja dann doch, dass aufgrund des Status manchmal dieses seltsame Gefälle da ist. Und das wäre natürlich dann beim Boris halt natürlich auch auf anderer Ebene wieder eine Verehrung da, oder?
Ja.
Okay, aber so dieses Phantom und die Verehrung ist eigentlich eine größere. Wobei, ich sehe die ja ganz stark zum Beispiel auch in der Popmusik natürlich.
Also natürlich, aber nicht in der Popmusik, die ich liebe. Da gibt es Fans schon, also eigentlich bin ich ja ein totaler Fan. Was beruflich im Radio bin ich auch Fan. Ich bin ja kein Intellektueller, sondern ich preise. Ich bin ein Raspelverkäufer der guten Musik oder so. Aber es hat doch mit einer Selbstironie auch zu tun. Also ich verarsche mich schon selbst auch als Fan. Ne? Mhm. Aber wenn ein Waldman kommt, dann wird der rote Teppich ausgelegt. Mhm. Roten Teppich lege ich niemanden aus.
Mhm. Hat dich das auch irritiert manchmal? Oder wie
das hat mich schon irritiert. Irgendwann nehme ich es natürlich hin. Ja, das ist
ja. Aber es ist in sehr vielen Fällen ist es ja wirklich eine andere Generation. Also wenn du all die du jetzt erwähnt hast, eigentlich.
Ja, aber ich bin ja fast schon in dieser Generation. Ich bin ja schon.
Nein, ich glaube nicht ganz. Trotzdem noch irgendwie ein anderer Zugang offenbar da. Aber Wahrscheinlich. Ja, also schon, da gibt es dann auch eine Veränderung, glaubst du? Ja, ja. Also wenn man es heute anschaut.
Ich glaube wirklich, ja, ja.
Die Generation
also heute. Also wer anders. Zu Lydia Haider kommt, der...
Der sucht was anderes.
Der sucht was anderes und beharrt auf Augenhöhe.
Ja. Ja, wie ist es bei dir? Ich meine, bei dir ist es so, du kommst aus dem Comic-Bereich. Wie erlebst du den Literaturbereich diesbezüglich?
Naja, so, im Comic-Bereich gibt es ja dieses Gefälle überhaupt nicht. Also das habe ich ja immer das Angenehme gefunden. Das war ja auch alles immer sehr kollegial. Also wie ich angefangen habe vor, sagen wir mal, 25 Jahren, so international diese Comic-Szenen mitzubekommen. Es war einfach alles relativ niederschwellig und ohne riesigen Gefällen und weiß ich nicht, dass da irgendwelche Stars so unansprechbar sind und so. Das hat es ja alles nicht gegeben. Das war ja sehr kollegial schon aus dem Grund, weil es nicht gefördert war und kein Geld im Spiel war. Das kommt ja immer dazu, sobald man Geld, also wenn man irgendeine Szene hat, braucht man nur ein bisschen Geld reinbröseln und schon fangen alle an, sich gegenseitig zu zerfleischen, mhm. Seien es jetzt Förderungen oder Stipendien oder irgend sowas sein. Deswegen hat es im Comic-Bereich nie sowas wie Neid gegeben, zumindest vor 25 Jahren. Mhm. Und dann habe ich mir eigentlich, dann bin ich ja so irgendwie so komisch in den Literaturbetrieb reingerutscht. Und ich kann mich erinnern, die ersten Literaturfestivals, wo ich war, vorher war ich auf Comic-Festivals und da war ich eingeladen bei einem in Montreal. Und da war zum Beispiel Russell Banks, dieser Autor, war auch eingeladen. Und dann steht man so im quasi Backstage-Bereich, alle haben ihre Veranstaltungen und dann ist immer Smalltalk. Was hast du geschrieben? Na, ich habe diesen Roman geschrieben und ich habe diesen Ding und was machst du? Und dann hat man gesagt, ich mache Comics und da war mal Stille und das Gespräch war eigentlich zu Ende. Mhm. Also das war damals diese Phase, wo man irgendwie so eine Art Tier dann im Literaturbetrieb war, das aus irgendwelchen anderen Gründen, dass sich da rein verirrt hat, aber die Leute haben überhaupt nicht gewusst, was sie damit machen sollen.
Ja, aber die Robert Crumbs und die waren schon anerkannt auch, oder? Also die berühmten 60s.
Ja, schon. Die haben dann eher schon so größere Ausstellungen bekommen
in Frankreich
und so. Ja, das war, ja, das sind aber so Ausnahme.
Ja, das meine ich, das waren die Ausnahmen. Ja,
aber das sind ja fast selbst literarische Figuren geworden, oder?
Stimmt,
genau. Also das kennt man dann ja, wenn man jetzt mit Comic nicht so viel hat, kennt man ihn zumindest, weil es dann einen Film gibt über ihn.
Stimmt, ja. So aber wäre das auch eine Amerikanerin passiert in Montreal, das meine ich, Rod Jess zum Beispiel?
Naja, ihr vielleicht nicht, weil sie eher so vom Cartoon, das ist ja eher Cartoon, dann liest man den New Yorker und dann kennt man es vom New Yorker her und so. Das ist schon wieder was anderes. Dann hat es wieder was mit der Publikationsplattform zu tun. Wenn du beim New Yorker bist, bist du ja dann nicht mehr ein Comiczeichner, sondern du bist ein New Yorker Zeichner. Und das ist dann schon wieder akzeptiert.
Ja, ja.
Aber ich rede ja jetzt von früher, nicht? Wie ich angefangen habe, so in den Literaturbetrieb zu fallen. Anders kann man es eh nicht sagen. Also irgendwie war das so ein Reinstolpern. Und da ist mir ja schon vorgekommen, na gut, da war ich auch noch jünger, aber das war schon so wie die Hochkultur. Da hat es dann eben wirklich diese seriösen Lesungen mit den seriösen Diskussionsleitern, das alles höchst intellektuell war und schon sehr hochkulturartig, viel ganz anders als im Comic-Bereich. Im Comic-Bereich ist ja dilettiert worden bei den ersten Veranstaltungen, wo es dann geheißen hat, jetzt gibt es die ersten Comic-Lesungen. Auch so vor 15 Jahren vielleicht, dass die Literaturhäuser Comic-Zeichner eingeladen haben. Das war was Neues und man hat überhaupt nicht gewusst, was man da jetzt machen soll, ne? Weil man kann ja nicht das Comic vorlesen. Und so.
Das würde mich interessieren. Wie hat sich das evolutionär entwickelt? Was waren die ersten Comic-Lesungen? Was hat man da gesehen?
Naja, die ganzen.
Bier geworfen? Oder?
Naja, wahrscheinlich. Folien? Lustigerweise kann ich mich an diese, also an die Technik kann ich mich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich waren es tatsächlich, also manche haben mit Dias gearbeitet, das weiß ich, weil es eine Geschichte gibt, wo einer über seinen Tierprojekt da gefallen ist und den ganzen Tiers rausgefallen sind bei der Lesung, das weiß ich, da war er aber nicht dabei. Da haben wir gedacht, okay, das war richtig dieses runde Ding, ja, wo man Panel an Panel weitergeklickt hat. Und dann hat es aber die gegeben, wo man einfach ein doppelseitig, also so ein Comic-Album aufgeblättert hat und ein Foto gemacht hat. Und dann war so die Urform der Comic-Lesung war, und jetzt auf Bild 1 die linke Figur sagt, und die rechte sagt, bitte nicht. Und jetzt Bild 2 und so waren die Lesungen. Und nach 10 Minuten war die Doppelseiten fertig und dann hat er das nächste Bild gezeigt.
Das gibt's ja nicht.
Wobei man wirklich sagen muss, hat er das nächste Bild gezeigt, weil was ja noch dazu gekommen ist, das waren ja wirklich sehr männerdominiert. Und hat sich ja jetzt total geändert. Und das waren die ersten Lesungen und dann hat sich das, da kann man wirklich von einer Evolution sprechen, natürlich auch durch die technischen Gegebenheiten. Klar. Wir haben dann die Panel, die Seiten aufgelöst in einzelne Panels, dann werden die Texte dazu geblendet und weggeblendet. Die neue Generation hat jetzt zum Beispiel Sounds dabei, Töne und so Effekte und eher so, dass das eigentlich fast wie so wie ein, naja, fast ein Trickfilm. Das ist jetzt eigentlich schon fast die Norm. Also so Comic-Lesungen sind eigentlich, gibt es auch schon so professionalisiert, dass es, manche haben einen eigenen Sprecher, der kriegt quasi Bücher von den Verlagen für so Präsentationen und der inszeniert das dann quasi und spricht fünf Stimmen und hat Sounds dabei und so.
Ich muss sagen, ich weiß da relativ wenig Bescheid drüber, wie das ist. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die zu unserem Erwachsenenleben eigentlich erst begonnen hat, oder? Also naja, auch die Graphic Novel, all diese Dinge, die gibt es gar nicht so lange noch eigentlich. Es ist ein komplett neues Genre eigentlich, das zwischen Comic und Literatur.
Naja, es ist ja Graphic Novel, ist ja Comic. Also Maus zum Beispiel war ja, ich weiß gar nicht. Naja, Will Eisner hat, das ist eigentlich jeder Ursprung und die Geschichte, die auf immer noch total zutrifft. Will Eisner war ein sehr bekannter amerikanischer Zeichner, der eigentlich mit einem quasi Superhelden-Detektiv, er hat keine Superkräfte gehabt, aber er hat seine Masken gehabt, Detektiv-Comic in Richtung, ein bisschen so gezeichnet, aber super gezeichnet in diese Richtung, Superhelden, so aus den 40er, 50er Jahren oder so. Und der hat in seiner Zeitungsbeilage immer so 6 Seiten gehabt, The Spirit hat das geheißen. Und dann hat er Jahrzehnte gemacht und dann wollte er ein Buch zeichnen über sein Heranwachsen in New York, in den Hinterhöfen. Und das war schwarz-weiß und das war eine längere Geschichte und da war nichts mit Krimi und nichts Superheld oder so. Und dann wollte er das verkaufen und hat einen Verleger gesagt, oder ist zufällig mit einem Verleger ins Reden gekommen und er hat gesagt, naja, woran, was ist das, wie kann man sich das vorstellen? Und er wollte nicht sagen, it's a longer comic story, sondern hat sich gedacht, das ist jetzt ein seriöser Verleger, er muss jetzt irgendwas sagen, was besser klingt, dass man gleich weiß, das ist jetzt keine Zeitungscomic-Geschichte, sondern das ist eine persönliche Geschichte, die einen Atem braucht und so. Und dann hat er halt spontan erfunden, it's a graphic novel.
Eine neue Genre, neue Kunstform.
Na, einfach so ein Begriff, gibt es doch sicher für andere Dinge auch, was gibt es noch?
So aus der Not geboren,
habe ich noch nicht gehört. Ja, wo irgendwas so dann seriös, Arthouse-Kino zum Beispiel, dass man dann gleich weiß, aha, das ist jetzt, da muss man sich nicht genieren, sondern, und dann gibt es ja
Leute, vielleicht schon
wieder. Jetzt schon wieder, ja. Aber eine Zeit lang waren halt jetzt, und Arthouse-Publikum ist ja auch schon sehr alt, das merkt man immer, wenn man vor einem Arthouse-Kino steht und dann schleppen sich ein altes Paar über die Straße, weiß man schon, die gehen ins Arthouse-Kino, ganz garantiert, die sind einfach herangewachsen mit diesen Arthouse-Filmen, schauen sie es immer noch. Und Graphic Novel war genau dasselbe. Und dann war es im deutschen Raum überhaupt kein Thema, dann hat es lange eine Phase gegeben, wo gerungen wurde mit dem Begriff. Das hat man ja dann auch selber gemerkt, wenn man jetzt da irgendwo war, wo auch eher Hochkultur war. Was machen Sie beruflich? Ich bin Comics-Zeichner, hat immer blöd gelungen. Und da haben alle gelitten im deutschsprachigen Raum. Französisch Bande Dessinée, die müssen sich nicht schämen. Mhm. Aber Comics klingt immer so kindisch und deppert. Hm. Und dann haben jahrzehntelang haben das alle gesagt, das klingt so deppert. Und dann hat es immer geheißen, Bildgeschichten, sequentielle Literatur, ganz schlimm, aber immer so, ich glaube, Bildgeschichten war das meiste. Was hat dann, naja, es ist kein Comic, es ist eher ein Bildgeschichten. Bildroman war dann auch teilweise. Und dann vor 15 Jahren hat dann wirklich ein Verlag das wirklich gepusht, Graphic Novel, und das hat total, also sofort.
Alle waren dankbar.
Ja, die Buchhandlungen haben eigene Regale, Graphic Novel, die Journalistinnen und Journalisten, die haben das dankbar angenommen in Ausstellungen, die in Ausstellungshäusern, glauben ja die Leute tatsächlich, Comic und Graphic Novel sind zwei Paar Schuhe, also es sind zwei verschiedene Dinge. So, nein, wir stellen keine Comics aus, wir stellen nur Graphic Novels aus, das ist ein Blödsinn, nicht? Mhm. Es ist nur ein Begriff, der besser aus der Kinderecke führt.
Mhm. Sonst ist das klingt auch sehr super, muss man sagen.
Ja.
Guter Begriff.
Ja. Aber ich sage trotzdem lieber, ich bin Comiczeichner beruflich. Die Jungen sagen ja teilweise, habe ich schon gehört, ich bin Graphic Novelist.
Natürlich. Ja, super eigentlich, sehr spannend.
Schöne Genealogie, ja, das habe ich nicht gewusst.
Jetzt ganz grundsätzlich so auf das Machen, ich frage diese Dinge oft im Podcast, wenn du mit beiden Dingen zu tun hast, mit dem Zeichnen sozusagen, dem Zeichnen von Comics jetzt im Speziellen und dann auch mit der Literatur und mit dem Entwickeln von Erzählungen, wo kann man von einem was fürs andere lernen?
Naja, zuerst einmal, also jetzt bei einer Adaption meinst du?
Ja, oder zum Beispiel, oder auch jetzt, wenn man jetzt eine eigene Geschichte entwickelt oder ja. Wie immer es ist, nicht nur die Adaption.
Ja. Naja, von sich selber lernt man, ja, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, dass man von sich selber was lernt, von der Textarbeit fürs Bildarbeit. Das ist halt, wenn man es lang macht, weiß man schon, was geht und was geht nicht. Bei der Adaption merkst du halt schon direkt dann erstens auch, wie schreiben die Leute. Zum Beispiel meine erste war ja Thomas Bernhard. Das war spontan. Also den habe ich spontan ausgesucht. Der Verlag hat gesagt, sie können sich einen Text aus unserem Katalog aussuchen und einen Comic draus machen. Das war Suhrkamp. Dann habe ich mir das Programm durchgeschaut. Meine Sachen sind lustig gemeint. Da komme ich nicht herum. Also ich kann nichts Ernstes machen. Und da fällt schon einmal 90% weg. Also welche Klassiker oder moderne Klassiker gibt es, die wirklich Humorgehalt haben, fällt schon viel weg. Und dann ist mir der Bernhard, haben wir den Bernhard gewünscht und bei der Arbeit, zuerst, das ist dann durchgegangen, rechtlich auch. Dann habe ich anfangen können und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich ein Blödsinn gewesen jetzt, weil den... Was will man denn beim Bernhard bebildern? Der schreibt ja nur Gedanken auf, innere, sich wiederholende Dinge. Und da zum Beispiel bin ich bei der Arbeit draufgekommen, das ist für einen Zeichner überhaupt das Beste, weil der nichts beschreibt. Das heißt, da gibt es ja halt immer den Irrglauben, aha, jemand schreibt bildhaft, das ist ja, ideal für eine Komik. Ganz falsch, ja. Genau umgekehrt. Wenn der Text schon bildhaft irgendwas beschreibt, brauchst du die Zeichnung nicht. Am besten sind Texte, die im Innern spielen und als Zeichner kannst du dann was Äußeres dazufügen. Es geht aber, Text und Bild wiederholen sich nie. Du kannst irgendwas dazufügen.
Aber bei Kafka wird dann doch sehr genau oft beschrieben, was wir jetzt da sehen.
Ja, Kafka ist ein spezieller Fall, weil Kafka zum Beispiel, wenn man genau liest, kommt man drauf, die Figuren bei Kafka werden überhaupt nie beschrieben. Also wie Gregor Samsa ausschaut, weiß man nicht. Der könnte 1,20 Meter und ganz dicker sein, man weiß es nicht. Oder ganz groß und dünn. Und da gibt es zum Beispiel die Zimmerherren in der Verwandlung. Das ist das meiste, was der Kafka in Personenbeschreibung liefert. Drei Männer mit Bärten. Das war alles. Wie alt die sind, ob die klein oder groß sind, ob die alle gleich ausschauen, das weiß überhaupt niemand. Sowas ist dann auch ideal zu zeichnen, weil du hast einfach nur die Vorgabe, okay, Männer mit Bärten. Schwierig ist dann, wenn irgendwas schon so genau beschrieben ist, dass man dann entweder vom Text total weggeht und sagt, na gut, man ignoriert das. Musil war zum Beispiel auch ein lustiger Fall, weil den wollte ich so bearbeiten mit Bernhard. Das heißt, ich suche mir zuerst die Textstellen, die laufen dann zu den Bildern. Hat beim Bernhard gut funktioniert, weil er innen beschreibt und ich zeige außen. Bei Musil hat es ja überhaupt nicht funktioniert, weil das war dann teilweise wirklich banal und mir ist ja erst aufgefallen, naja gut, das ist fast, das ist eben, das habe ich gelernt, dass wenn ein Text zu bildhaft ist, ist das ganz schlecht, weil dann wird eine schlechte Comic-Adaption draußen. Da gibt es ja viele, wenn jetzt dann zum Beispiel im Text steht, eine Möwe fliegt vom offenen Fenster vorbei, schreibt der Schriftsteller oder Schriftstellerin. Und unten im Bild sieht man eine Möwe, die beim Fenster vorbeifliegt. Da denken sie, naja, gut. Okay. Also es gibt ja viele, wo man die Bilder zuhalten kann, Adaptionen jetzt. Guter Test. Gilt eigentlich für jedes Comic. Wenn du das Bild zuhalten kannst und das komplett durchlesen kannst und du hast keinen Gewinn, wenn du das Bild abdeckst, dann war es eigentlich ein sinnloses Unterfangen, das zu zeichnen.
Mhm. Ja. Ja, Humor. Du hast es gerade erwähnt auch. Humor ist ja in der Literatur auch immer eine spezielle Sache. Ich glaube eigentlich bei euch beiden ist es so, dass ihr beide sehr humoristisch seid oder aus einer Ecke auch kommt. Du natürlich zum einen ganz klar und auch bei dir, alles, was ich kenne. In der Literatur ist oft alles sehr gesalbt und der Humor nicht immer so ganz gern gesehen. Wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit um grundsätzlich?
Es ist Gott sei Dank lang schon nicht mehr so. Ja. Mittlerweile wird fast Humor gefordert, weil man muss quasi Kafka humoresk auch deuten dürfen. Mhm. Man muss Thomas Bernhard humoristisch denken können. Das war zu meiner Studentenzeit noch nicht der Fall. Da war das Publikum, wie vorher gesagt, so bürgerlich gesettelt, dass immer der Schauder eigentlich dabei war. Bernhard war ein Schauderautor und von Kafka kniet man am besten, weil verstehen tut man eh nicht. Mhm. Das ist aber weg. Was aber nicht dazugekommen ist, gute Humorproduktion in der Literatur ist noch immer extrem schwer. Ich glaube, es ist viel leichter, das ist auch so ein trivialer Satz, es ist viel leichter, eine Tragödie zu schreiben, als eine Komödie. Das sagen ja aber nicht nur ich, das sagen wirklich die Profis auch. Ja? Mhm. Und ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Und noch schwieriger ist, Slapstick zu schreiben und das Slapstick zu zeigen. Ja? Mhm. Und wenn es gelingt, dann bin ich der glücklichste Mensch, wenn ich so ein Buch erhasche einmal.
Ja? Mhm. Ja. Wie ist es bei dir? Also wie siehst du es?
Ja, das stimmt sicher. Wobei ich glaube immer noch, dass humoristische Werke haben es schon, naja, in gewisser Weise leichter und schwerer. Also Preise und Stipendien kriegt man mit humoristischen Werken, glaube ich, schwieriger. Oder ist das nicht so? Würde ich jetzt schon.
Ich glaube, Robert Gernhardt ist fast die Ausnahme. Der hat dann doch die seriösen Preise auch abgestaubt.
Der war schon sehr alt.
Genau, das war schon alles abgesegnet,
die Frankfurter Schule. Ja. Da muss man schon sehr lange den Humor nicht verlieren. Nicht?
Aber das Beste, was ich an Humor, den habe ich nie mehr nachgeprüft, aber das habe ich als Student gelesen, das war die Trilogie des laufenden Schwachsinns von Eckhart Henscheid. Mhm. Zum Brüllen komische Stellentexte, da ist alles drin. Das ist so witzig für Bildungsbürger, für Preuß, das ist wirklich zum Zerkugeln auch. Ja?
Na, es gibt mir fällt jetzt ein Memoir eines alten Arschlochs.
Ja, Toporn.
Ja, ist schon auch sehr, sehr super.
Aber der Henscheid hat nie einen Preis abgestaubt. Ja? Ja.
Ach so,
nicht? Nichts von die Größeren. Ne? Mhm. Da kommt dann doch der Josef Winkler zum Zug.
Ja, hat jetzt zwar nichts damit zu tun, aber ich habe relativ lange nicht gewusst, dass Henscheid und auch Gernhardt, die haben ja auch wirklich sehr viel zugearbeitet, dem Otto Walkes.
Ja, genau. Ja,
so. Ja. Das hat mich dann irgendwann fasziniert. Ja, ja. Ich dachte, okay, so ist die Verbindung. Super eigentlich.
Ja. Und beide haben im Baton gearbeitet. Und meine absolute Lieblingsstelle in einem klassischen Werk humoristischer Natur ist in Seno Cosini vom Italo Svevo. Das ist eine Szene, die will ich in einem Film sehen. Mhm. Der Vater holt seinen missratenen Sohn, der nichts und nichts auf die Beine bringt und mit Rauchen will er aufhören. Das schafft er auch nicht, weil der Italo Svevo ist der größte Meister der Rauchliteratur. Da wird geraucht wie nur was, und er versucht aufzuhören wie nur was, und das geht nicht. Und der Sohn geht ans Totenbett des Vaters hin und beugt sich so runter, im Glauben, jetzt kommt noch irgendein Vermächtnis oder so. Und mit letzter Kraft hob der Vater seine Hände und gab dem Sohn eine Ohrfeige. Da ist er gestorben. Also, es ist so gut beschrieben. Du denkst, dass er so, bitte Vater, Prag, aus. Das Letzte, was er dann hat. Das ist doch wirklich komisch.
Ja. Ja. Naja, ich zeichne jetzt gerade nach Mayröcker ein Buch und habe relativ viel Mayröcker gelesen. Und sie schreibt an einer Stelle auch, dass sie, jetzt weiß ich aber nicht mehr, worauf sie sich bezieht, irgendwas, was sie schon amüsiert, literarisch, aber sie stellt bei sich selbst fest, dass literarische Passagen oder ganze Werke, die humoristisch sind, für sie nicht in Frage kommen in ihren persönlichen Kanon der wertvollen Literatur.
Um Himmels Willen, hat sie dann ihren langen, jahrzehntelangen Lebenspartner aus ihrem Kanon ausgeschlossen?
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja.
Ja.
Also sie hat selbst festgestellt, also selbstkritisch eigentlich, dass Dinge, die sie zum Lachen bringen, nicht keinen Platz finden in diesen Büchern, die sie sich ja dann immer wieder gekauft hat, weil sie nicht mehr gewusst hat, wo die liegen. Da ist immer in die Buchhandlung gegangen und hat sie immer dieselben Bücher wieder gekauft, weil das ihre kraftspendenden Werke sind. Und das sind aber nicht humoristische Werke, wobei sie auch schwärmt von der Autobiografie von Salvador Dalí. Und das ist ja wirklich eins der lustigsten Bücher überhaupt. Da stimmt ja.
Oh, danke für den Tipp.
60% ist ja frei erfunden. Das hat sie sehr gemocht, aber trotzdem, und ich glaube, das ist gar nicht untypisch auch für so eine Generation, oder? Da hat sich, glaube ich, schon einiges geändert. Aber der Humor, weil wir gesagt haben, dass Humor so schwierig ist, ich glaube, dass Humor auch deswegen so schwierig ist, weil jeder, also alle Leser wollen den Witz kapieren. Und bei einem ernsten Buch zum Beispiel, das spröde und unverständlich ist, wird das einfach hingenommen. Aber dass Humor eigentlich auch spröde und unverständlich sein kann, da hast du dann immer gleich, das ist nicht lustig oder so. Oder den verstehe ich nicht. Mhm. Wo man sagt, den Witz verstehe ich nicht. Wo man sagen könnte, na, ist doch wurscht. Also man versteht ja in einem seriösen Werk ja auch sicher die Hälfte nicht. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist Humor auch so schwierig, weil durch den Humor immer auch schon erwartet wird, dass das jetzt alle verstehen. Und da sind, das ist nämlich auch ganz lustig jetzt bei der Rezeption, wenn man jetzt sich anschaut, wie die Kritikerstimmen sind und so, dass wenn es zum Humor kommt, ist das Niveau auf einmal ganz weit unten. Da muss es verständlich sein und da muss es simpel sein.
Das ist die Pointe, oder? Die muss simpel sein
und da man sagt, na gut, da gibt es Lyrik, da versteht man auch nur 2%. Ich finde, es darf auch Humor geben, wo man nur 2% versteht.
Ja. Habe ich noch nie so gedacht, aber ja.
Ja. Ja. Vielleicht eine weitere Frage noch. Das Experimentelle, die Avantgarde, das Avantgardistische, ist ja natürlich etwas, wofür die Schule für Dichtung zum einen steht. Wie begegnet ihr dem Gedanken eigentlich? Also wie wichtig ist euch das mittlerweile oder heutzutage noch? Oder was könnt ihr überhaupt dazu sagen? Grundsätzlich existiert das überhaupt noch in der Form, in der es uns jahrzehntelang begleitet hat eigentlich? Gibt es noch sowas wie eine Avantgarde?
Also von mir aus gesehen, nein, schon lange nicht mehr. Und da muss man jetzt nicht den Tod der Avantgarden noch einmal durchkauen. Mhm. Aber das, was heute als Experiment durchgeht, ist schon so oft selbst reproduziert worden, dass ich mich frage, was ist denn noch einmal das Experiment?
Ja.
Am ehesten sind es die Nochspielereien oder Versuche, da eine neue Dimension reinzubringen, ist die digitale Dichtung, was ja auch du machst, was Jörg Bieringer macht. Erkenne ich am ehesten einen Weg, wo man weiterarbeiten könnte. Mhm. Es muss vielleicht sogar, aber da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, zu diesen Suchen, zu diesen auch spielen vielleicht ist es noch spielerisch. Aber das Experiment selbst ist spätestens mit der Wiener Gruppe, das ist aber echt schon sowas von zu Grabe getragen.
Ja, ich sage, es hat was Epigonenhaftes manchmal, wenn das heute betrieben wird, zum einen. Aber mir fällt auch sehr, sehr oft auf, es ist nicht einmal epigonenhaft, sehr, sehr oft kennt man auch den historischen Kontext nicht.
Man erfindet
was neu, was es schon gibt.
Das Rad noch einmal neu erfinden und dann sagt man, Alter, vor 100 Jahren war da, bitte. Oder die Cut-Up-Methode,
Aber ich frage natürlich schon, weil die Schule für Dichtung steht schon auch, seit jeher ist auch mit diesem Impetus gegründet worden damals und es waren ja auch alle wesentlichen Vertreter über die Jahrzehnte hinweg verstreut in der Schule für Dichtung da, die eigentlich genau fürs Experimentelle, für das Experiment und in weiterer Folge, wenn man so will, für die Avantgarde stehen. Ne?
Würde Henri Chopin noch leben, er würde keine vier Leute in der Klasse zusammenkriegen mehr, bin mir sicher. Das ist, ja. Dieser Ast ist auch von den Students irgendwie, vielleicht an der Sprachkunst sitzen schon noch ein paar, mhm. die sich genau für das interessieren. Ja. Aber wir sind ja quasi ein Open House, bei uns kann ja ohne jede Beschränkung teilgenommen werden. Ich bin mir sicher, dass wir da größte Schwierigkeiten mhm. hätten, eine Klasse mhm. zusammenzukriegen.
Ja, die Vorzeichen sind ganz anders. Also zum Beispiel das, was mich zum Beispiel an Henri Chopin oder dieser Idee mit der gesprochenen Sprache Sound zu kreieren interessiert hat vor 20, 30 Jahren, das ist ja jetzt vom Pop, vom Hip-Hop komplett übernommen worden, ja, in allen möglichen Bereichen. Als ich Henri Chopin das erste Mal gehört habe, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, zur gleichen Zeit ist die abstrakte Elektronik aufgekommen und da habe ich mir damals gedacht, der Typ hat es hier mit seinem Mikro und seinem Tonbandgerät 30 Jahre vorher gemacht, was der jetzt aus dem Laptop rauskommt. Ja, ja. Das war so, da gab es dann so eine Hochphase eigentlich, wo manche drauf aufgesprungen sind.
Ja, aber letztendlich war es historisierend, ja, damals schon.
Ja, 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 ja. Absolut, ja. Aber es war so faszinierend, weil was da halt mit teurer Elektronik und Software produziert worden ist, hat in ähnlicher, ja, ja, Form da auch ich schon bei mit einem Mikrofon. Aber Zündhölzer.
Na, vielleicht am besten funktioniert es, wenn du die Musik eh dazu bringst, weil die Gstanzeln sind uralte Volksdichtungen, ja? Mhm. Sehr, sehr alt. Ja? Aber wie Adwinger die Gstanzeln angefangen haben zu elektrifizieren, ja, zu verbanken, die haben ja das Gstanzl in jede Richtung durchexerziert, ja? Mhm. Bis hin zu Hip-Hop und bla bla bla. Ja? Das war dann in der Vermischung, in der Mixtur immer wirklich auch was Neues. Ja? Mhm. Und ich habe mich auf jedes Adwinger-Album gefreut. Erstens schaut er auf dem Sprachspiel, Sun, das hat ich mal für Englisch irgendwas lesen können, auf Deutsch lesen können. Und du hast gewusst, es ist jetzt wieder auch ein anderes Genre, das sie sich vornehmen, bis Haus und alles. Ne? Mhm. Dann hat es ein Album gegeben, ich weiß jetzt gar nicht, durch welches das war, wo sehr, sehr wenig Text drauf war, sehr wenig, weil die Fläche notwendig war, mhm, um diese Texte dann überhaupt vorzutragen. Also mhm, fürs Adwinger, bis heute begeistert.
Ja, ja. Ja, ein bisschen anknüpfend an die Sache mit dem Experiment. Wodurch glaubt ihr beide, sollte sich die SFD von anderen Literaturinstitutionen, wo auch gelehrt wird, unterscheiden? Also was ist so das, wo du glaubst,
ich glaub,
deine Erfahrung, wo du es glaubst, mit
dem, ich glaub, wie du weiter. Nikolaus hat es einmal gesagt in einem Interview schon, das finde ich so richtig, dass das du gleich übernehmen kannst, die Niederschwelligkeit hier. Ja? Du brauchst keine Aufnahmsprüfung, du kannst die reinsetzen in eine Klasse und sie dauert 7 Tage oder sie dauert 12 Stunden und dann ist es vorbei. Mhm. Das heißt, In-Out, das Prinzip des In-Out haben alle anderen Schulen natürlich nicht, weil das mhm sind echte Universitäten, ja, Lehrgänge und so weiter. Das ist, finde ich, ganz was Wichtiges, Wertvolles, dass du tatsächlich reinschnuppern kannst in die verschiedensten. Weil die Klasse Peter Rosa ist natürlich ganz anders als die Klasse N. Cotton, ja, ist klar. Aber wenn du da samplest, mhm, wir sind ein Sampling-Institut. Ja. Mhm. Und vielleicht findest du noch ein paar Samples tatsächlich das, was dir wirklich taugt, ja, mhm, und versuchst dich darin auch.
Um weiterzugehen oder so, ja, ja. Weil ich meine, das Argument wäre jetzt bei den anderen Literaturinstituten, wo man dann eine richtige Ausbildung macht. Da sieht man natürlich jetzt schon, dass sehr viele, die diese Schulen besucht haben oder diese Universitäten oder Institute, die tauchen dann plötzlich auf. Die sind dann am Markt. Also die
werden, ja,
dann
das, Welt, weiß ich halt. Das sind wir nach wie vor das gallische Dorf, das Erfolg, ja, nicht nur aus, also Missgunst und Neid nicht zulassen will, sondern es ist einfach eine miese kapitalistische Kategorie, ja, des Erfolg am Markt haben.
Ja, aber damit kann man die Studentinnen und Studenten nicht locken.
Ich weiß.
Da muss man sich was anderes einfallen lassen.
Ja. Naja, wer weiß, vielleicht gibt es Studentinnen und Studenten, die man schon damit locken kann. Nicht? Wollen ja nicht alle nur am Markt,
ja,
sein. Ich meine, ja, das mit dem Erfolg ist natürlich schon, das ist ja, um jetzt wieder auf die Zeichnerszene zu kommen, das ist ja auch ganz neu. Also wenn ich jetzt schaue, neue Bücher erscheinen von jungen Zeichnerinnen, da stehen schon 2 Ausbildungswege meistens, Hochschulen und so. Das ist ja für den Zweig jetzt ja auch typisch. Ne? Das ist dann wahrscheinlich so wie früher bei Leuten, die geschrieben haben, hat man da immer die Ausbildung Und die Stipendien und die Preise, das ist ja immer dann schon so, das sind ja zwei Seiten, zwei auf vier Seiten, was dann Ausbildungen, Preisen und so da waren. Das ist, glaube ich, schon, weiß nicht, seit wann es das gibt in der Literatur, es gibt es ja seit ich schreibe, Schulen und Schreibinstitute.
Ja, gibt es nicht so lange. Ich kann mich noch erinnern, es war sogar verpönt vor 20 Jahren noch. Da war ich auf der Germanistik bis hin zu vielen Uniprofessoren, die haben gesagt, na, das ist heiß, das Schreiben kann man nicht lernen. Da kann man nicht lehren. Das muss man, da muss man Genie sein. Aber das hat sich geändert. Ne?
Das hat sich sehr geändert, ja, aber gleichzeitig
beharre
ich noch immer auf der Idee, dass es eine Art von Bankzugang geben muss. Und der Zugang heißt, der Unbefugte haut es ja über was drüber. Mhm. Das Schreiben des Unbefugten ist ihm noch immer ein großer Movens, irgendjemand zu lesen, selbst das zu tun, selbst nicht als Unbefugter irgendwo zu denken. Beide sind wir als künstlerische Leiter der Schule für Dichtung eigentlich Unbefugte. Ja? Mhm. Wir sind und das gefällt mir nach wie vor. Es soll es die ganzen Universitäten geben. Ja, nichts dagegen einzuwenden. Manches musst du. Also du kannst jetzt nicht klassische Musik spielen, also du bist Portsmouth Symphonia und glaub, mit der B-Trompete starte ich jetzt eine Karriere als Bank-B-Trompeter. Kannst probieren, aber bist schnell weg.
Ja? Ja, ja.
Aber gewisse Disziplinen lassen es zu. Mhm. Bis heute finde ich die großartige Punk-Chanteuse Hermine de Morillon, Hermine, sagen wir mal, die einzige Frau, die mit Brian Ferry und Brian Eno was gehabt hat. Auch schön, aber das ist egal. Sie kam als Punk nach London in den mittleren 70er, Französin, und sie hat schon immer Musik machen wollen, das haben sie schnell austrieben. Sie kann nicht singen, sie kann das nicht und das nicht. Genau deswegen singt sie. Und dann hat ihr die Idee von Punk so gefallen, dass sie angefangen hat, Seiltanz als Punk zu betreiben. Und das ist auch ein bisschen gefährlich. Ja? Hat sie zweimal Taxen gebrochen. Bei Konzerten ist sie einfach auf Seil drauf und hat probiert. Quasi.
Ohne Netz.
Ohne Netz. Aber Gott sei Dank immer nur so ein, zwei Meter halt so. Aber runtergeraucht, tschack. Bis sie dann Muse von Salvador Dali wurde. Und der hat ja Marbella oder da unten auch ein Anwesen gehabt in Südspanien mit einem riesen Swimmingpool in Penisform. Mhm. Mit den Eiern dran, so wie man als Kind einen Penis zeichnet. Und hat für Hermine tatsächlich ein Seil übers Wasser gespannt. Und gesagt, da übst jetzt Hermine, ich will nicht, dass du immer mit einem Gipshaxen immer dumm rennst. Auch eine schöne Geschichte.
Mhm. Ja.
Und selber will ich keinen Punkarzt zum Beispiel. Auch nicht.
Ja. Ja, das stimmt.
Hängt von deiner Einstellung der Schulmedizin gegenüber.
Stimmt.
Ja. Ja, vielleicht jetzt zum Abschluss noch, ich hätte noch einige Fragen, aber vielleicht zum Abschluss eine ganz grundsätzliche an euch beide. Weshalb macht ihr Kunst? Was ist euer jeweiliger Antrieb, euer Wollen, euer Vorstellung?
Boah, das ist, die Frage ist zu groß, um es ruckzuck zu beantworten.
Probiert es.
Viel zu groß. Aber in jeder Phase meines Lebens habe ich es vielleicht aus einem anderen Grund gemacht. Und deswegen habe ich auch so viel probiert, immer eigentlich dilettiert bis heute. Und letztendlich war es der Spieltrieb, ganz dumm, der Spieltrieb und Kommunikation, mit Menschen in Verbindung treten durch Tun. Mhm. Das ist es. Und mittlerweile habe ich das Alter erreicht, dass ich Kunst nichts mehr zutraue. Also eine große Erschütterung, das und das und das. Politkunst, schon gar nichts mehr. Ne? Mhm. Da bin ich desillusioniert. Aber was ich Kunst zutraue und was am besten ist, das ist Rührung. Mhm. Ich finde, Rührung ist viel zu ein miesbeleumundetes Wort. Ich finde, Rührung ist die Katharsis der Gegenwart vielleicht. Ja? Man kann immer die große Katharsis ausrufen, weil das ist viel zu pathetisch und hohl. Aber gerührt sein von einem Gedicht, gerührt sein von einem Film, Musikstück, auf das stehe ich sogar. Ich suche Gänsehautkunst. Ja? Mhm. So billig das klingt.
Mhm. Also für mich gar nicht.
Ich das finde, ist
das
schön.
Das ist jetzt sehr schön gesagt. Weil du gesagt hast, das kann man Doch, sehr treffend und schön. Ja. Und bei dir?
Ja, das stimmt. Ich würde auch immer gern was machen, was rührt. Und es ist mir aber noch nie gelungen, weil mir dann immer noch ein Witz dazwischen kommt. Also ich würde ja gerne so ein trauriges Buch
jetzt machen. Jetzt widerspreche ich dir.
Wo man richtig gerührt ist. Und dann denke ich mir immer, na, das ist mir zu wenig. Wir brauchen einen Witz, also schon ein zwanghafter Witz. Ein Witzzwang ist schon vorhanden, weil ich würde gerne mal so ein richtig trauriges Buch zum Beispiel machen, wo man richtig gerührt ist.
Ich finde deine Figuren, Generation, oder? Ich finde deine Figuren sind traurig. Aber du
ja schon, den Text aber man weg, wird nicht
stehen weinen. Da sehr traurige Männchen
um dich herum. Aber man wird jetzt nicht weinen. Oder
ich verlange es nicht, dass die Tränen kullern. Aber
total ergriffen sein.
Na, du bist eigentlich ein ziemlich melancholischer Künstler
mit Humoranhang. Aber es ist jetzt trotzdem sind es witzige, Witzwerke ja. Und keine. kann, aber das wäre natürlich schon ein Antrieb, irgend sowas zu machen. Was
ja, dann schnapp dir mal Georg Trage Gedichte.
Ja, aber das ist mir dann eben zu.
Ich weiß.
Ist mir zu schwer. Ich mache das auch.
Das geht ja nicht.
Eigentlich schon, um mich selbst bei Laune zu halten. Also im Endeffekt ist das schon der Grund. Also ich will mich selber, also erstens sitze ich gern zu Hause und im Sitzen geht es jetzt nicht mehr so gut wegen den Rückenschmerzen. Das heißt, ich stehe gern zu Hause am Stehtisch und dann mache ich halt Dinge, die mich, naja, dann gibt es schon so einen Zwang. Ich freue mich immer über Dinge, die mit denen ich irgendwas anfangen kann und die ich positiv finde oder die mir irgendwas geben. Und das ist mir dann aber nie genug, sondern damit will ich auch gleich was machen. Das ist eigentlich der Hauptantrieb. Mhm. Wahrscheinlich ist es einfach nur die Verarbeitung von Dingen, die mir irgendwas geben. Und das reicht mir nicht, das dann nur anzuschauen. Da vielleicht bin ich dazu empfindungsarm. Ich bewundere ja Leute, die irgendwelche Kunst Werke anschauen, was empfinden, tiefe Empfindung vor Mark Roscoe stehen, gibt es ja viele, die dann so überwältigt sind von der Empfindung. Ich stehe davor und denke mir, orange-rot ist eine gute Farbkombination, mache ich auch.
Oder wenn man beim Konzert bin, denke ich, man muss jetzt sofort nach Hause gehen und das auch ausprobieren oder irgendwas weiter tun.
Aber es ist ja eigentlich, lass die Gänsehaut schon wirken.
Es ist eigentlich ein Makel, oder? Weil man nicht so im Moment ist und das einfach, ich finde es bewundernswert, dass Leute, die nicht künstlerisch tätig sind, einfach mit Begeisterung, ebenso wie die Leute, die dann zu einer Lesung kommen, wo die Dichter sagen, wieso sind sie hier. Ne? Ja. Aber denen gibt es wirklich was und die gehen zu Hause und fangen dann nicht an, eine Kopie davon zu schreiben oder so, sondern die brauchen das und dann ist es aus. Die verarbeiten das und es geht. Die frei, ne?
Stimmt, der Makel, aber ich würde nicht sagen, es ist ein Makel. Es ist, ich bereue es auch, ja, weil es ist eben nur ein irgendwas, eigentlich ist es konsumieren können und dann glücklich zu sein, ist gut, aber gelingt man nie eigentlich. Nirgends. Ich denke immer dann gleich, da kann ich ja, das ist gut. Muss ich was aufschreiben.
Ja, genau so. Ja. Nikolas, vielleicht solltest du anfangen, keine Bücher zu für Graphic Novel, sondern Songs, Alben. Joy Division.
Naja, es gibt ja ein
paar. Love Will Tear Us Apart und so andere traurige Joy Division Songs. Oder Nick Cave, This is the Weeping Song.
So. Ja, gibt's ja, das gibt es ja. Es gibt ja im Ventil Verlag, ist das, glaube ich, da war ich ja bei 3 Büchern dabei, die
Songs.
Die Songcomics.
Das ist ja eine Lebe, ich kenne mich aber wirklich kaum aus.
Trio kommt jetzt raus und davor war der Rio Reiser, wie hat das geheißen?
Tonsteine Scherben.
Tonsteine Scherben. Und davor in Morne fällt mir aber nicht ein. Und da fällt mir dann wieder auf, dass die Musik natürlich schon viel stärker ist als die Zeichnung. Das ist schon ein Problem. Also die nennen sich Songcomics und so. Und ich mache da gern einen Versuch immer. Aber es ist, wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich aussichtslos. Weil also Literatur kann man bebildern. Da habe ich jetzt nicht so Hemmungen, aber Musik, da wird es wirklich, da wird es schwierig sein, Herausforderung.
Und Film, Apokalypse Now runterbrechen auf Malerfiguren?
Naja, Film ist auch schwierig, ja. Ich meine, so mit dieser, das sind halt lauter Formen, wo man die Emotionen richtig gut steuern kann. Mit einem Strich Mandel dagegen anzukämpfen. Das ist ein unfairer Kampf gegen die Hubschrauber in Apokalypsenau.
Straub, oje, wie spricht man die zwei aus? Straub?
Die schaffe ich.
Ich glaube, die werden gehen, oder?
Die schaffe ich.
Ja. Vielleicht frage ich dich noch, Nikolas, Pläne, die nächsten Pläne für die nächsten Monate oder für dieses Jahr? Kannst du da schon was sagen?
Abseits der Schule.
Jetzt für die,
in der Schule.
Für die SFD am ehesten.
Naja, im Herbst kommt die Uli Lust, Zeichnerin, eine Österreicherin, die ja schon lange in Deutschland lebt, die Professorin in Deutschland ist und die gerade eine Auszeit hat und deswegen hier ein paar Tage eine Klasse machen kann, was mich natürlich sehr freut. Das ist schon einmal ein Versuch, da die Zeichnerei reinzubringen, aber das soll jetzt natürlich nicht sein, dass das jetzt nur eine Zeichenschule wird oder so. Die Theresa Prea wird eine Amerika-Klasse machen.
Cool.
Und das ist eigentlich eh schon so, dieser Wechsel, der mir eigentlich so vorschwebt.
Mhm. Ja, gut. Ich glaube, dann sind wir am Ende. Vielleicht noch kurz ein Hinweis. Am Donnerstag, den 13. Juni um 20 Uhr gibt es im Flugcafé im Praterstern die große Schule für Dichtungssause. Say hello and wave goodbye. Fritz Ostermeier geht, Nikolas Mahler kommt mit Dental Princess, Voodoo Jürgens und Wetter von euren Kipchak. DJs Katharina Seidler und Gerhard Stöger. Okay. Vielen Dank, Nikolas Mahler. Vielen Dank, Fritz Ostermeier, fürs
Danke
Gespräch.
Dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Belakovic. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.